Vor ungefähr, ja, gute fast 25 Jahre ist her, da bin ich zum Glauben gekommen als einer, der vorher aber auch 0, nichts mit Gott am Hut gehabt hat. Ja, so alter, viel weiter entfernt von Gott wie ich war, kannst du gar nicht sein, dass er nicht trotzdem einen langen Arm hat und dich am Schlawittle packt und irgendwie ja, dich dazu animiert und ermutigt, doch mal über ihn nachzudenken. Und wenn ich dann so die Jahre durchgehe, was da alles passiert ist und was man so mit Gott alles erleben kann, das ist eine unheimlich schöne Sache. Ja, und darum soll es heute gehen. Wir wollen heute mal die Substanz angucken, die unseren Glauben eigentlich ausmacht. Letzte Woche hat Graziano uns gepredigt, dass die Jünger so bei Jesus diese Wundertaten gesehen haben und haben gemerkt, hey, oh, dieser Glaube, das fehlt uns. Irgendwie, da haben wir zu wenig. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn er so große Wunder sieht, denkt man, oh, da wird man irgendwie so ganz klein mit Hut und sagt, naja, das, also dafür reicht mein Glaube nicht. Und Jesus gibt ihnen auf diese Frage, Herr, mehre unseren Glauben, eine ziemlich eigentlich spektakuläre Antwort. Wenn ihr nur Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann könntet ihr. Also nicht die Menge unseres Glaubens ist entscheidend, sondern, ja, dass er überhaupt da ist. Ja, nicht, dass wir einen großen Glauben haben, sondern wir haben einen kleinen Glauben, aber an den großen Gott. Ja, und dieser kleine Glaube an den großen Gott, der hat Verheißung, der genügt. Wir müssen uns nicht künstlich aufpowern oder aufblasen, sodass wir hinterher irgendwie ein bisschen glaubensvoller erscheinen, sondern wenn dein kleiner Senfkorn-Glaube zusammenkommt mit dem, was Gott vorhat, dann passiert's. Dann knackt's, dann burnt's irgendwie, dann passiert was, wo du nicht mit gerechnet hast. Ich habe mal bei meinem Freund Google nachgefragt, was der so über Glaube denkt, und er hat mir gesagt, Glaube ist eine feste Überzeugung, die nicht auf Fakten, sondern auf dem Gefühl beruht. Habe ich gesagt zu meinem Freund Google, du liegst falsch. Du hast keine Ahnung vom Glauben. Also wenn mein Glaube nur auf Gefühl beruht, dann spätestens Montagmorgen, 6 Uhr, wenn der Wecker klingelt, ist er tot. Ja? Dann ist nichts mehr von Gefühl und so weiter da. Jetzt, wenn ich so im Gottesdienst bin, ja, und unsere Worship-Band nimmt uns rein in die Gegenwart Gottes und wir loben und preisen, wow, das, ja, dann ist Gefühl da, dann ist alles da, dann ist auch Glaube da, dann... Aber das habe ich nicht immer. Und wenn dein Glaube nur auf diesem Feeling beruht, was du ab und zu mal im Gottesdienst erlebst, die Gänsehaut, die manchmal dir das ein oder andere Lied oder die ein oder andere Predigt oder die ein oder andere Begegnung mit jemand so hochholt, dann ist der Glaube nicht das, was Gott möchte, was Glaube sein soll. Er hat gesagt, er beruht nicht auf Fakten. Also das stimmt überhaupt nicht. Mein Glaube beruht auf ganz klaren Fakten. Und er beruht darauf, dass Jesus damals ans Kreuz gegangen ist. Das ist Fakt. Das ist bewiesen. Das ist klar für mich. Das ist eine ganz ausgemachte Sache, die einfach so war, eine historische Begebenheit. Und diese Liebe Gottes, die ich daran sehe, an dem, der sein Leben für mich gegeben hat, für meine Schuld, das ist also mehr Fakt. Kannst du historisch gar nicht haben, wie sowas. Ja, da waren Zeugen dabei, die es gesehen haben. Da waren Menschen, die haben es aufgeschrieben, unabhängig voneinander bestätigt. Und die haben sich sogar für diesen Glauben umbringen lassen. Also wenn das kein Fakt ist, wenn das nicht eine harte Tatsache ist, ja, dann weiß ich gar nicht, was überhaupt noch Tatsache sein soll. Also mein Freund Google liegt da völlig daneben. Wir wollen mal ein bisschen gucken, was Glaube wirklich ist, was die Substanz des Glaubens ist. Also dieses Nichtgefühl und auch nicht, naja, ich kann es nicht beweisen, also muss ich es glauben, sondern er funktioniert irgendwie anders. Der Hebräerbriefschreiber probiert da auch eine Definition zu bringen. Ich lese euch mal vor und wenn alles klappt, könnt ihr das hinten auch mitlesen. Er fragt genau das, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Bisschen schwammig, oder? Irgendwie fehlt mir da was. So, ich hoffe ja viel und wünsche mir viel. Und, aber hat es immer gleich mit Glaube zu tun? Hat es immer gleich damit zu tun, was ich mir so erfüllt sehen möchte? Und dann so kraftpositiven Denkens irgendwie so in Existenzglaub? Das ist nicht so richtig das, was der Glaube wirklich absolut sattelfest macht. Also diese Definition hilft bei der Suche nach Substanz nicht weiter. Also es geht nicht darum, jetzt hier mir irgendwas vorzustellen, irgendwas zu wünschen, irgendwas zu hoffen, und glaub nur fest genug dran, dann wird es auch werden. Das ist nicht der Glaube, der biblisch wirklich Substanz hat. Im Römerbrief finden wir, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und da wird es schon ein bisschen konkreter. Da zeigt es, dass der Glaube nicht abhängig ist von dem, was ich mir alles in meiner Fantasie vorstelle, sondern dass er als Fundament hat, das, was in der Heiligen Schrift für uns niedergelegt ist. Ja, da baut sich der Glaube drauf, auf das, was Gott für mich und für dich verheißen hat. Und manche Christen, die sind dann so, dass sie sagen, ja, die Bibel, das ist so ein riesen Selbstbedienungsladen, wo ich mir mal heute diesen Vers rauspick, morgen nehme ich mir den nächsten und dann gucke ich mal wieder da. Und sie puzzeln ihren Glauben so zusammen. Und so funktioniert Glaube nicht. Du kannst nicht sagen, Salomo, hey, der war schweinereich, das will ich auch sein. So nehme ich mir die Verheißung, die Salomo damals bekommen hat, und ich glaube das und dann werde ich auch Millionär. So funktioniert Glaube nicht. Sondern du musst dieses Wort Gottes zusammen in der Beziehung mit Jesus für dich rausfinden, was für dich dran ist. Und da gibt es allgemeine Verheißungen, die für uns alle gelten. Ja, der Friede Gottes, der ist uns alles verheißen. Die Vergebung, die ist für jeden Einzelnen da. Da brauche ich also nicht nachdenken, oh Herr, Vergebung, ist das jetzt für mich oder vielleicht doch nur für den Sigi? Ja, das sind allgemeine Verheißungen, die jedem Kind Gottes irgendwie zugesprochen sind. Aber es gibt spezielle Verheißungen, die musst du in der Begegnung und im Austausch, im Dialog mit Gott rausbekommen. Also kein Selbstbedienungsladen, nicht von da nach da springen, sondern in der Beziehung mit Gott werden dir Bibelstellen hell und erschließen sich dir, die dann für dein persönliches Leben wichtig sind und gelten. Und wenn man dann so eine richtige Glaubenstalfahrt mal hat, was in jedem Leben vorkommt und regelmäßig immer mal wieder vorkommt, dann ist es wichtig, Mensch, was haben wir denn für Vorbilder, die uns da irgendwie rausziehen? Und ich habe mal den alten König David gefunden, der hatte so einen Tiefgang in seinem Glaubensleben im Psalm 103 und hat sich überlegt, wie kriege ich denn mein Glauben irgendwie wieder ein bisschen gefestigt? Wie kriege ich das hin, dass mein Glaube wieder an Fahrt aufnimmt? Und er hat gesagt, Herr, ich lobe dich jetzt mal, und hat gesagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat eine Konservendose von alten Erlebnissen aufgemacht und hat dann aufgezählt, was er mit Gott so alles erlebt hat. Und er hat gesagt, oh, er vergibt mir all meine Schuld. Ah, erste Sache, juhu, freue mich drüber. Meine Schuld ist vergeben, klasse. Herr, danke dafür, wunderbar. Und er heilt alle Krankheiten. Wow, starke Sache, Herr, du bist Heiler, das ist gut, das nehme ich auch für mich und für mein Leben. Er rettet mich aus Todesgefahr, krönt mich mit Güte und Erbarmen und er gibt dem Leben viel Gutes, er beschenkt mich überreich, und wie das Adlers Gefieder sich erneuert, so gibst du mir immer wieder jugendliche Kraft. Er hat also eine Konservendose mit seinen Erlebnissen aufgemacht und hat so ein Erlebnis nach dem anderen rausgeholt und hat sich vor sein geistliches Auge gestellt. Und das hat ihm geholfen, wieder aus dieser Talfahrt des Glaubens wieder hochzufinden. Und das ist der erste Punkt, den ich möchte, wenn du eine Talfahrt im Glauben hast, mach dir bewusst, was Gott schon alles Gutes getan hat. Mach dir bewusst die Dinge, die in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder passiert sind. Die sind nicht zufällig, sondern das ist Gottes Hand dahinter. Und ob es jetzt Riesen Heilungswunder sind oder kleine Versorgungswunder oder Dinge, die einfach in deinem Job passiert sind, in deiner Familie, wo du dankbar dafür bist. Hol dir das wieder zurück in Erinnerung und mach, dock deinen Glauben da an. Und sag dir, Mensch, wenn Gott damals so gut war, warum soll der heute aufgehört haben damit? Warum soll der jetzt plötzlich Stopp machen und mich nicht mehr weiter segnen? Da gibt es doch keinen Grund, wenn Gott früher das getan hat, dass er jetzt plötzlich sagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt ist vorbei, jetzt zappelst du mal eine Weile. Jetzt, gerade bin ich mit anderen beschäftigt. Bei den Jüngern, wenn man die so ein bisschen sieht, die kommen manchmal nicht gut weg. Also manches Mal denke ich mir, oh, also ich glaube, manche Punkte, wenn sie damals die Möglichkeit gehabt hätten, die aus der Bibel rauszustreichen, ich glaube, die hätten es gemacht. Ja, und Petrus hätte ganz bestimmt, als er da verleugnet hat, so begeistert war der nicht, dass das plötzlich in der Bibel drin stand. Ja, und die Jünger, wie sie manchmal so daneben lagen in ihren Einschätzungen und Vermutungen und Glaubenshaltungen, ob es war, wo plötzlich die Kinder da waren und sie sagten, nee, der Meister hat keine Zeit für euch, so lasst sie mal in Ruhe jetzt, hier ist Männersache. Ja, und Jesus schimpft mit ihnen und sagt, ich glaube, die hätten ganz gern gehabt, dass das nicht in der Bibel steht. Da kommen sie nicht so gut dabei weg. Und bei folgender Geschichte haben sie irgendwie auch an geistlicher Demenz gelitten und haben irgendwie so Gedächtnislücken gehabt. Guckt sie euch mal mit mir zusammen an. Eigentlich fängt es ziemlich cool an, dieses Wunder der Vermehrung. Helmut hat vorhin auch kurz in der Kollekte drüber gesprochen. Matthäus 14, Vers 15. Wenn wir die mal kurz zusammen lesen. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam, die Nacht bricht herein. Lass doch das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Jesus hat aber irgendwie einen anderen Plan. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen, wir haben nichts. Nur 5 Brote, 2 Fische. Und er sprach, bringt sie mir her, und ließ das Volk sich lagern auf das Gras, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Eine bekannte Geschichte, denke, die meisten haben davon schon mal gehört. Und manchmal ist es so, dass Gott uns mal so abcheckt. Ja, da ist ein Problem und dann sagt er so, was machst du jetzt? Wie geht's jetzt weiter hier? Wie kommst du jetzt da aus dem Ding raus? So fragt er auch hier die Jünger, es ist nicht nötig, das gebt ihr ihnen doch mal zu essen. Und die Jünger, wie, was, wir? Nö, haben wir nicht. Wir haben ja nur, Herr, nur 5 Semmel und ein paar kleine Fische, das funktioniert nicht. Eine typische Situation, wo wir dastehen im Leben und merken, hey, das, was wir haben, eigentlich genügt es nicht. Es ist nicht genug, um da durchzukommen. Es ist nicht genug, um das zu machen, was vor uns steht. Und so ging es den Jüngern auch. Und Gott checkt das manchmal ab. Und manchmal ist es dann so, dass diejenigen, die am lautesten im Gottesdienst Amen rufen, in diesen Situationen merken, oh, mach nicht so gut. Ja? In der Schule merke ich das immer wieder, die am lautesten sagen, dass sie was total kapiert haben, ja, die fallen teilweise hinten bei den Arbeiten, am tiefsten stürzen sie ab. Ja? Diese Überzeugung so aufgesetzt. Ja? Und jetzt war in Matthäus 14 diese Situation. Und einige Wochen später, in Matthäus 15, sehen wir was, das kommt uns bekannt vor. Wir schauen rein. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid, seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen. Und spätestens jetzt denkt doch jeder von uns, oh, 3 Wochen vorher, das kenne ich. Ja, jetzt muss ich doch eigentlich in Petrus kommen und sagen, Herr, ich weiß es. Wir sammeln da die Pausenbrote von den Kindern ein und legen die da drauf und du hebst es wieder hoch und du dankst und dann funktioniert es so wie vor 2 Wochen. Ja, ist doch klar. Ja, und Thomas von hinten sagt, jo, Jesus, so machen wir es, genau. Ja, und dann kommt Matthäus und sagt, ich gehe schon mal los, ich check das schon mal ab. Kommt mal, hey, Andreas und Judas, nimm du mal da hinten die Ecke, ich guck mal, ob ich da irgendwo Brote herkriege. So stelle ich mir das vor. So hätte das eigentlich laufen müssen. Und Jesus hätte gesagt, ja, ihr habt es gut gemacht, ihr habt aufgepasst, 1 mit Sternchen, Test bestanden, wunderbar, wir gehen weiter. Und komischerweise läuft es so nicht. Komischerweise leiden die Jünger irgendwie unter einer besonderen Art von geistlicher Demenz. Was die paar Wochen vorher gesehen, mitbekommen haben, irgendwie war das jetzt nicht mehr da. Nämlich die Geschichte geht weiter. Die Jünger erwiderten, wo sollen wir denn in dieser einsamen Gegend genug Brot hernehmen, um so eine große Menge satt zu machen? Doch Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? 7, antworteten sie. Spätestens da hätten sie sagen müssen, 7, letztes Mal waren es 5, das sind 2 mehr, also müsste doch eigentlich jetzt besser klappen. Spätestens da müsste doch einer von den Schlaubergern sagen, Jesus, sorry, wir haben es vergessen, ist irgendwie im Trubel untergegangen, jetzt wir erinnern uns, da war doch was mit den Broten. Nix. Sie stehen da und sagen, 7 und ein paar kleine Brote, ein paar kleine Fische. Und dann läuft die ganze Geschichte wieder. Genauso wie 3 Wochen vorher. Und ich frage mich, wenn ich Jesus gewesen wäre, was hätte ich gemacht? Ich weiß, was ich gemacht hätte und was ich mache in der Schule, wenn ich vorher was erklärt habe und hinterher, können Sie es nochmal erklären? Ja, ich kann es nochmal erklären. Und am nächsten Tag, ähnliche Aufgabe, und da sind wieder ein paar, die haben es immer noch nicht geschnallt. Also spätestens da muss ich mich wahnsinnig zusammenreißen, dass ich nicht den einen oder anderen so mal 2, 3 Watschen hinter die Ohren gebe und sage, Kollege, hast du nicht aufgepasst gestern oder was? Spätestens da bin ich immer versucht, im Ton sehr deutlich zu werden. Jesus sagt hier gar nichts. Ja, ich wäre ausgeflippt. Ich hätte ihnen gesagt, ihr Döstackel, hört mal zu, wer bin ich denn hier? Ich bin doch nicht euer Hans Wurst. Vor 3 Wochen habt ihr doch gesehen, was jetzt, selbe Geschichte wieder. Sag mal, seid ihr bescheuert? Ihr habt ihr wohl nicht mehr alle Latten am Zaun? Also spätestens da wäre ich als Jesus ausgeflippt. Und Jesus konnte auch richtig sauer werden, ja. Das konnte er. An anderen Stellen hat er seine Jünger auch manchmal richtig eingesenkelt. Er hat gesagt, ihr verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich es noch mit euch aushalten? Ja? Hier in dieser Stelle war er relativ gelassen. Allerdings ein paar Zeilen später greift er das Ganze dann doch nochmal auf. Ich lese es euch mal vor. Da geht es auch irgendwie um Brot, dass sie wieder vergessen hatten, Brot mitzugeben. Anscheinend war Brot damals eine große Geschichte. So. Und dann sagt er, das sagt er sicher, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, ihr Kleingläubigen. Ja, immer wenn ihr Kleingläubigen hört, dann wisst ihr, das ist sowas wie heute du Vollpfosten. Ja? Oder meine Schüler, wisst ihr, was die sagen würden? Du Opfer. Ja, Opfer. Ja, so ungefähr ist es. Mensch, ich hab das noch nicht geschnallt. Ja, ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn immer noch nichts? Erinnert ihr euch nicht an die 5 Brote, 5000 Menschen, Körbe voll, Reste eingesammelt, 7 Brote, 4000. Und er fängt das ganze Ding nochmal an, ihnen zu erklären und sagt, Leute, was ist denn los? Also diese geistliche Demenz, die Jünger damals hatten, die finde ich bei mir manchmal auch. Dass ich Situationen, die ich eigentlich schon mal in ähnlicher Weise mit Gott durchlebt habe und irgendwie durchgekommen bin, nicht mehr richtig auf dem Bildschirm habe und wieder davor stehe und denke, oh, wie schafft man das diesmal? Und ich vergesse, ach, da war doch was vor einiger Zeit. Da war es doch ganz ähnlich. Und Gott hat durchgeholfen und durchgetragen und hat Segen geschenkt. Diese geistliche Demenz ist was, was vielleicht auch der ein oder andere von euch bei sich immer wieder festgestellt hat. Und ja, die Jünger, die haben das immer mal wieder. Wenn ihr glaubt, dass es die einzige Situation war, wo Dinge nochmal passiert sind, nein. Ähnlich, aber ein bisschen anders gelagert war es in dem Sturmwunder in Matthäus 8, 23. Guckt euch das mal mit mir zusammen an. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Sie waren unheimlich viel mit dem Boot unterwegs übrigens. Also wenn ihr mal durchscannt, ständig waren die in ihrem Boot. Ja? Klar waren ja auch Fischer, hatten Boote, Taxis gab es noch nicht. Ja, aber hier brach plötzlich auf dem See ein heftiger Sturm, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Jünger stürzten zu ihm, weckten ihn her, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Schon wieder die Kleingläubigen. Die haben so oft von ihm diese Watschen bekommen, kleingläubig. Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken und es trat eine große Stille ein. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Eine Situation, hey, und Jesus ist irgendwie da, aber er tut nichts. Er macht nichts. Der liegt da und schläft. Und du kämpfst und du ackerst und du machst alles, dass du irgendwie durchkommst und du merkst, wie dir ganz langsam die Kräfte ausgehen. Du merkst, wie deine Möglichkeiten weniger werden. Du merkst, dass irgendwie nicht mehr viel fehlt und du säufst mit deinem ganzen Glaubensboot ab. Und was macht Jesus? Liegt da und schläft. Er macht nichts. Doch, er schläft. Und du stehst da und denkst, Herr, was ist los? Warum passiert nichts? Ich mühe mich und mach und tu und ja. Und wisst ihr, wann Jesus kommt? Immer dann, wenn bei uns nichts mehr geht. Immer dann, wenn wir am Ende von unserem Latein sind und merken, okay, wir kriegen es nicht gebacken, wir machen, wir kämpfen, wir tun. Spätestens dann ist die Zeit, wo Jesus eingreift. Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Immer dann, wenn wir merken, jetzt die Wellen, sie kommen schon ins Boot und unsere Kompetenz reicht nicht. Und wir gehen zu Jesus und stürzen hin und sagen, Herr, ja, dann plötzlich ändern sich die Dinge. Aber an den Punkt zu kommen, zu selber zu merken, hey, ich krieg's nicht hin, ich kämpfe zwar und mach und tu, aber das nagt an unserem Stolz. Wir kämpfen die Sachen lieber alleine durch. Wir sind lieber diejenigen, die es allein im Griff haben und allein versuchen, irgendwie durch Situationen durchzukommen. So, diese Windgeschichte wiederholt sich leicht verändert einige Kapitel später in Matthäus 14. Sie sind wieder draußen. Es kommt wieder der Wind und die Wellen und Sturm und die Angst. Jesus ist aber diesmal nicht im Boot, sondern außerhalb des Bootes. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, die hatten schon so ganz genau irgendwie im Kopf, wie die Geschichte irgendwie, wie sie die Sache irgendwie hinkriegen. Hatten das schon so abgesprochen, irgendwie kommt, wenn der Wind wieder kommt, du machst es so und so. Jesus ist ja nicht da im Moment. Er ist ja gerade unterwegs, beten und auf dem Berg und so. Und sie wussten schon irgendwie, wie das geht. Und das ist das, was bei uns manchmal auch ruft. Wir wissen ganz genau, was Gott zu tun hat, wie er es zu machen hat und was die richtige Art von Gebetserhörung wäre. Ja? Weiß jeder von uns eigentlich ganz genau. Ich habe das so vielfach erlebt, dass ich genau wusste, wie Gott eigentlich zu wirken hatte oder hätte, dass ich überhaupt nicht gesehen habe, die Hilfe, die schon da ist. Und bei den Jüngern war Jesus auf dem See, sie sehen nur Gespenster, Sie wussten schon ganz genau, wie das, aber damit haben sie nicht gerechnet. Da war eine Hilfe da und sie haben sie gar nicht richtig gesehen. Sie haben irgendwie Gespenster gesehen da, die übers Wasser laufen, aber sie haben nicht erkannt, dass Jesus da ist, der helfen kann. Und ich erinnere mich an Situationen, wo ich Lösungen gesucht habe und gar nicht gesehen habe, dass Jesus schon Lösungen parat hat. Mir kam in der Vorbereitung so eine Sache, als wir gebaut haben in Weingarten, das ist ein ziemlich moorig, sumpfiges Gebiet dort, wo so ein Drittel der Häuser irgendwie auf so langen Säulen stehen. Ja? Die sind so 8 bis 10 Meter lang, unten bis dann der Sumpf zu Ende ist und dann so ein bisschen das steinige Geröll kommt. Ich habe damals gedacht, wir kommen drum rum. Ich muss nicht diese teuren Dinger da bauen irgendwie und hab Gott gefragt, Herr, geht es nicht auch anders? Und habe dann einen Vers in der Bibel gefunden, wo es heißt, dass er die Erde auf Säulen gegründet hat. Und da wusste ich schon für mich, Herr, wenn du die Erde auf Säulen gegründet hast, dann brauch's ich nicht mehr machen. Amen. Ja, da stelle ich mich drauf. Ja, ich wusste ganz genau, wie der Vers zu verstehen ist und nee, machen wir nicht. Und ich habe es drehen und wenden können, wie ich gewollt. Ich bin nicht drumherum gekommen. Ja, das ging einfach nicht, die ganzen Vorschriften und tralala, die haben mich nicht rausgelassen, bis Gott in einer ruhigen Minute mir das mal erklärt hat und gesagt hat, Alex, wenn ich schon die Erde auf Pfähle gründe, wie viel mehr sollst du dann dein dappiges Haus auf Pfähle gründen? Ja, wir sind manchmal so, dass wir den Vers so verstehen, wie wir ihn verstehen wollen, nicht wie Gott will, dass er funktioniert. Ja, wir haben manchmal schon so eine klare Vorstellung, wie Gott was zu drehen und zu wenden hat, dass es in unseren Kram passt, dass wir völlig verpassen, das, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Und den Jüngern ging es genauso. Die haben vor lauter Jesus gar nicht mehr gesehen. Da waren sie auf dem Meer, statt dass sie sagen, Moment, das letzte Mal, Jesus hat den Sturm gestillt, das kann er doch dieses Mal wieder machen, haben sie wieder hier rumgekämpft und so weiter, ja. Also interessant, vor lauter Not sehen sie die Hilfe nicht und haben es völlig anders erwartet, wie es dann letztlich kam. Und Glaube, die Substanz des Glaubens, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen soll, dann ist es die intime Vertrauensbeziehung zu Jesus, die sich aus mit ihm erlebten Erfahrungen stärkt. Die Erfahrungen, die ich mit Gott mache, das ist die Substanz meines Glaubens. Das ist das, was mich trägt, was mich stärkt, wo ich weiß, auf das kann ich mich verlassen. Nicht das Gefühl, nicht was ich mir so alles wünsche, nicht meine Lieblingsbibelverse, die ich mir aus der Bibel irgendwie raus ist, sondern das, was ich mit Gott schon erlebt habe. Das ist das, was mich innerlich auch stärkt und was mich dran denken lässt, dass morgen derselbe Gott, der gestern geholfen hat, auch im Morgen da ist. Und das wünsche ich dir, dass du deine Probleme im Licht von dem siehst, der gestern deine Probleme gelöst hat, der sie heute löst und der morgen auch da ist, um dir zu helfen, mit den Herausforderungen im Leben klarzukommen.